Wer nicht hören will, kann lesen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wer nicht hören will, kann lesen. Es ist die erste Ausgabe im neuen Jahr 2024 und ich muss zugeben, ich habe mir etwas Zeit gelassen. Ich musste aber auch erstmal wieder ein bisschen was weglesen, damit ich euch hier wieder Bücher empfehlen kann, die es sich lohnt zu lesen. Kurzer Überblick über diese Folge. Wer ein Buch gewinnen will, fangen wir doch mal mit diesem billigen Lockmittel an, der muss bis zum Ende den Podcast durchhören. Klammer auf, ihr könntet jetzt auch direkt an das Ende switchen, Klammer zu. Also am Ende dieser Folge, will ich sagen, könnt ihr einen Krimi gewinnen. Ich sag noch nicht welchen. Ihr könnt aber auch, und das würde mich natürlich sehr freuen, die gesamte Folge schön geordnet von links nach rechts anhören, dann erzähle ich euch auch gleich mehr zu dem Buch, das ich jetzt gerade lese. Es ist eine NS-Geschichte, Aktion Phönix. Dann stoße ich mit einem weiteren Buch vielleicht bei euch eine Diskussion an oder vielleicht bringt euch der Tipp auch nur kurz dazu, mal darüber nachzudenken, ob man nämlich einen Film, einen Song, ein Gemälde noch gut finden kann, auch wenn sich der oder diejenige falsch verhalten hat. Lässt sich also Kunst und Künstler, lassen sich diese beiden Sachen trennen? Zum Beispiel sprechen wir hier über sexuelles Fehlverhalten, Hashtag MeToo und so. Das Buch, das ich ebenfalls im Moment gerade lese, heißt Genie oder Monster von Claire Diderot. Die Autorin hat sich genau mit dieser Thematik befasst. Dann freue ich mich auf meinen Gastautoren. Er kommt aus Bonn-Beul und er schreibt über Bonn-Beul, wobei er schreibt nicht nur, sondern hat sein Buch auch reichhaltig bebildert. Volkmar Kramatz kommt gleich dazu. Sein Bildbuch heißt Historisches Beul. Alte Ansichten von der Schegel-Sick. Ist erschienen im Bonn-Buch-Verlag. Und ja, wie gesagt, zum Schluss noch ein Buchtipp in den Shortcuts inklusive Verlosung. Und dann mal rein. Buchempfehlung 1, Aktion Phönix. Und ja, auch wenn ich das Buch erst zu drei Viertel durch habe, möchte ich bereits eine Empfehlung aussprechen. Wir sind in Berlin 1936. Ein großes Sportereignis wirft seine Schatten voraus. Die Olympischen Spiele werden in Berlin ausgetragen. Ein sportliches Weltereignis und Hitler möchte, dass sich die Stadt rausputzt. Er möchte sozusagen eine glänzende Fassade, glamourös soll es sein und vor allem soll sich sein Reich weltoffen zeigen. So will er seine Reichshauptstadt präsentiert wissen. Schließlich kommen ja Athleten, es kommen Gäste, vor allem kommen aber auch Journalisten aus der ganzen Welt. Und das bedeutet jetzt im Vorfeld viel Arbeit, unter anderem für die Mitarbeiter des Propagandaministeriums, zumal es eine kleine Untergrundgruppe gibt, die des Nächtens durch die Straßen zieht und regimefeindliche Plakate an Hauswände klebt. Was ich sagen kann, es dauerte bei mir wirklich nur wenige Seiten, dann war ich drin in den 30ern und bei den ersten Beschreibungen von Judenfeindlichkeit machte sich sofort so ein Unwohlsein breit. Vielleicht war jetzt die aktuelle Situation, die wir hier in Deutschland haben, auch so ein Emotionenbeschleuniger. Ich weiß es nicht. Es werden erstmal viele Personen eingeführt, da muss man erstmal den Überblick behalten. Dann aber so nach einem Drittel kristallisieren sich die Hauptcharaktere raus, unter anderem Hermann Schmidt vom Propagandaministerium, regimetreu, aber er hat eine Schwester, die mit ihrem jüdischen Mann in die USA geflüchtet oder sagen wir ausgewandert ist. Dann gibt es Georg, ein junger, engagierter Oberkellner, der einen neuen Job als Steward in einem Zeppelin in Hindenburg antritt und dann sagt man in einem Zeppelin oder auf einem Zeppelin, sei es drum. Und dann gibt es noch Anna, eine Kunststudentin, die als Assistentin für Leni Riefenstahl arbeitet und im Verborgenen zu einer Widerstandsgruppe gehört. Ausgerechnet Annas Bruder ist voll auf Nazikurs und er ist einer derjenigen, die ein Auge haben sollen auf die Widerstandstruppe, ohne dass er natürlich weiß, dass seine Schwester dazu gehört. Das sind jetzt so einige der Protagonisten und auf dem Buchdeckel wird ein perfider Plan angekündigt, der was mit der Hindenburg und der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele zu tun hat. Aber soweit bin ich noch nicht. Dieser Plan soll jedenfalls die Welt erschüttern. So steht es auf dem Buchcover und ich hoffe, das Ende wird tatsächlich auch so vielversprechend wie angekündigt. Bis jetzt kann ich sagen, Aktion Phönix ist eine gute Geschichte mit starken Cliffhängern, aber auch nicht ganz ohne Längen. Christian Herzog hat den Roman geschrieben. Er gibt seinen Charakteren schon reichlich Platz, um auch deren Hintergrundgeschichte zu erzählen, sehr viel Privates von diesen Charakteren preiszugeben. Das ist eigentlich im Prinzip auch gut, weil man so eben auch ein Bild vor Augen hat. Vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen ungeduldig, weil ich so neugierig bin, was das denn für ein teuflischer Plan ist, der da ausgetüftelt wird im Untergrund. Alles in allem ist das wirklich eine gut erzählte Geschichte, in der sich nicht jede Person so einfach einteilen lässt in gut oder böse. Und wie man es schafft, Menschen mit der bösen Sache gemein zu machen, das Thema ist ja sowieso aktueller denn je. Christian Herzog, Aktion Phönix aus dem Wunderlich Verlag. Über das nächste Buch lässt sich wunderbar und abendlang diskutieren, beziehungsweise nicht so sehr über das Buch an sich, sondern über das Thema, das sich die Autorin Claire Dederer für ihr Buch Genie oder Monster ausgesucht hat. Es geht um die Frage, die spätestens seit MeToo oft gestellt wurde. Darf man Kunst gut finden, wenn sie von jemandem stammt, der sich was Schlimmes zu Schulden hat kommen lassen? Anlass, dieses Buch zu schreiben, war für die Autorin der Regisseur Roman Polanski. Randnotiz, der Mitte Januar aus seinem Schweizer Exil heraus, mittlerweile ist er 90, seinen neuesten, wer weiß, vielleicht auch seinen letzten Kinofilm herausgebracht hat. The Palace heißt der Film, namhaft besetzt, unter anderem mit Mickey Rourke, John Cleese und auch mit dem deutschen Schauspieler Oliver Masucci. Claire Dederer ist schon immer ein großer Fan von Polanskis Filmen gewesen. Sie hat ihn, so kann man das sagen, verehrt für sein Können, Filme zu machen. Ein schöner Satz von ihr lautet, sogar Polanskis schwache Momente sind Perlen, die er seinen Gegnern vor die Füße schleudert. Bei einer Recherche über ihn tat sich aber eine, wie sie das schreibt, Monstrosität auf, die so monumental war wie der Grand Canyon. Das ist ein Zitat aus diesem Buch. Gegen Roman Polanski gibt es seit Jahrzehnten mehrere Anschuldigungen. Unter anderem soll er eine Minderjährige vergewaltigt haben. Und da begann bei ihr der Zwiespalt. Für sie bedeutet Roman Polanski einerseits die Absolutheit des Monströsen und andererseits die Absolutheit des Genies, so schreibt sie es. Sie wollte diese Filme sehen, weil sie großartig waren. Und so hat sie sich die Polanski-Filme nochmal angeguckt und sich dabei immer wieder bewusst gemacht, was diesem Monster vorgeworfen wird. Und sie musste feststellen, dass die Faszination über die Filme überwog, auch wenn sie beim Schauen Gewissensbisse hatte. An einer Stelle wünscht sie sich eine KI, eine künstliche Intelligenz, die einem die Entscheidung abnimmt. Ja, man gibt dann irgendwie den Künstler ein und die KI entscheidet für einen, ob die Vergehen dieses Künstlers so schlimm sind, dass man dessen Kunst nicht mehr gut finden darf. Und an einer anderen Stelle fragt sie, ob es einen Unterschied macht, ob der Künstler noch lebt oder ob er schon tot ist. Ja, wenn er lebt, würde man ihn ja noch finanzieren, wenn man seine Platten kauft, wenn man in seine Filme geht oder wenn man seine Kunst kauft. Ja, ein spannendes Thema. Sie bleibt auch nicht bei Roman Polanski. Es geht weiter mit Woody Allen, Bill Cosby, Michael Jackson, auch Donald Trump ist ein Thema, wobei man fragen könnte jetzt, was von dem, was Trump macht, ist Kunst. Aber als das Buch entstand, war Trump eben US-Präsident. Außerdem bestimmte die MeToo-Kampagne die Nachrichten. Insofern fließt das auch in dieses Buch mit ein. Ich habe mich durch dieses Buch quasi nochmal selbst hinterfragt. Wie ticke ich eigentlich in dieser Sache? Der Schauspieler Kevin Spacey, ein aktuelles Beispiel bei mir. Ein Schauspieler, den ich unheimlich gut finde, zuletzt seine Serie House of Cards gehört, für mich mit zum allerbesten, was ich an Serien je gesehen habe, Filme wie American Beauty, Margin Call. Und ich muss sagen, trotz der MeToo-Vorwürfe kann ich mir seine Sachen angucken und das Werk von den Vorwürfen der sexuellen Belästigung trennen. Auch schon bevor er von allen Anklagepunkten freigesprochen wurde, übrigens von Gerichten. Bei Michael Jackson war es vor Jahren auch so. Für mich ist wichtig, auch wenn man Fan ist, darf man das Kriminelle nicht schönreden oder abtun. So objektiv muss man sein. Aber Künstler und Werk sind für mich definitiv trennbar. Es lässt sich aber, wie eingangs gesagt, herrlich drüber diskutieren. Und jeder kann da auch gerne seine eigene Meinung haben. Für Claire Diderer ist die Sache nicht ganz so einfach. Sie ist über viele Kapitel hin und her gerissen. Man findet bei ihr sicher Argumente für beide Seiten. Ihr Buch ist jedenfalls Beweis dafür, wie tief und eingängig sie sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat. Aber das Buch ist in manchen Kapiteln sogar noch mehr, denn Filme wie Manhattan oder Der Stadtneurotiker oder Rosemary's Baby werden von ihr auch noch seziert. Man bekommt mit dem Buch also sogar noch ein paar richtig tiefgründige Filmkritiken mit. Ein gutes Buch über eine interessante und aktuelle Frage von einer leidenschaftlichen Autorin. Meine Empfehlung für Genie oder Monster aus dem Pieper Verlag. Und jetzt werden wir lokal. Wir sind in Bonn. Genauer in Bonn-Beul und ich begrüße jetzt hier bei Wer nicht hören will, kann lesen, Volkmar Kramatz.
Genau, danke schön für die Einladung, Sven. Hm?
Wir könnten jetzt stundenlang, wir haben es gerade so off the record mal angerissen, stundenlang über den Werdegang des deutschen Radios sprechen, haben wir gerade festgestellt. Weil sie quasi ein Mann der ersten Stunde bist.
Oder? Naja, die erste Stunde, wenn wir sie in die 80er, 90er positionieren, dann bin ich dabei. Ja. Es gab ja noch mal ein paar Stunden davor, 50er, 60er, 70er. Die habe ich dann auch nur als Hörer, als Kind, als Jugendlicher am Radio erlebt. Aber dann in den 80ern, ganz am Anfang, bin ich so richtig eingestiegen. Und ja, es war eine Zeit des großen Wandels. Da änderten sich nicht nur Generationen, da änderten sich ganze Einstellungen. Plötzlich diese Popmusik, die dann immer nur so in winzig kleinen Nischen vorher stattgefunden hatte, wurde plötzlich groß. Und dann hieß es plötzlich, soll man nicht den ganzen Tag Popmusik machen? Ein unglaublich tabuisierter Vorschlag und alles das habe ich dann erlebt. Ja.
Das heißt, es wäre jetzt nur folgerichtig, über dein Buch zu sprechen, wo du sagst, meine ganz persönliche Geschichte im Radio. Aber das machen wir gar nicht. Wir haben ein anderes Buch.
Wir haben so viele Themen, ne? Ja, genau. Jetzt haben wir ein aktuelles Thema.
Genau, weil es ist eigentlich eine ganz andere Geschichte. Es geht um das historische Beul. Also wir sind in Bonn, Stadtteil Beul. Wie war der Impuls, diese Geschichte mal aufzuarbeiten?
Na, fängt schon damit an. Wenn du so locker sagst, Stadtteil von Bonn, da steht natürlich dem gestandenen Beuler ein gewisses Nackenhaar zu Berge. So nicht, würde ich dann schon sagen. Ne? Beul war und ist in meinen Augen eigentlich doch immer noch ein eigenständiger Bereich gewesen und geblieben.
Und so sehen die Beuler das auch, oder?
Ich glaube schon. Ja. Beul hat's, ist das stolze Motto. Und ich denke schon, dass man da immer wieder darauf eingehen könnte und sollte, dass es schon eine sehr eigenständige Gemeinschaft ist. Der Rhein trennt es ab, die Sieg trennt es ab, das Siebengebirge trennt es ab. Also wir sind schon rein regional, wirklich von den natürlichen Gegebenheiten schon so etwas wie eine eigene Kommune. Wir, das Beul. Und das Beul ist natürlich dann auch wiederum so heterogen. Was hat Oberkassel mit Schwarzrheindorf, mit Geisler oder gar Niederholtorf zu tun, kann man sich dann wieder fragen. Aber insgesamt zusammen ist das eben die große Gemeinschaft Beul. Und wir in diesem historischen Beul-Buch betrachten es vor allem als diese junge, neue Stadt, die sich damals kurz nach dem Krieg bildete.
Jetzt haben wir ja in dieser Karnevalssession Beul sowieso im Mittelpunkt. 200 Jahre Weiberfastnacht, das wissen auch die wenigsten. Ich bin ja ein zugezogener Norddeutscher. So, das heißt, ich hatte mit Karneval sowieso nichts am Hut bis vor 20 Jahren. Aber was viele, die sich viel, viel mehr mit Karneval auskennen, auch nicht wissen, dass die Wiege des Weberfastelovens tatsächlich in Beul liegt. 200 Jahre feiern wir das.
Hier kann ich nur nicken. Ja. Hier kann ich nur nicken.
Ja, klar, kein weiß Anspruch, ich das.
Ne? Nee, kein Anspruch. Also insofern hat es dann wiederum was mit der Geschichte zu tun, weil in Beul eben Frauen schon nicht gerade emanzipiert, aber schon relativ eigenständig waren. Als Wäscherinnen, als Fischersfrau, der Fischer draußen auf dem Fluss unterwegs, hatten sie schon ein sehr, nicht gerade autarkes, aber schon eigenständiges Leben zu führen. Sie mussten die Kinder, sie mussten den Haushalt machen und irgendwie eben auch ein bisschen Geld reinbringen, weil das Fischen und die Fährdienste, die so der kleine Beuler Handwerker damals dann so üblicherweise machte, brachte nicht so das ganz große Geld ein und da waren Zugroschen auf jeden Fall angesagt. Und wenn ich schon am Rhein wohne, wenn ich schon viel Platz habe, große Wiesen, wo eine wunderbare Sonnenseite sich anbietet und viel Sonne den ganzen Tag scheint, dann liegt Waschen nahe. Und da gab es dann eben unendlich viele, könnte man sagen, so viele waren es auch nicht, aber viele Wäscherinnen, Wäscherfamilien. Und da sind Frauen schon ganz selbstbewusst aufgetreten. Mhm.
So, jetzt wollen wir mal in dieses Buch einsteigen. Ein Bilderbuch kann man es nicht nennen, weil es gibt halt auch viele Geschichten, viele historische Geschichten.
Aber es ist ein Bildbuch.
Ein Bildbuch, ne? Was war zuerst? Also klar, das Interesse, ich möchte diese Geschichte aufarbeiten. Ging es dann erst darum, mal die ganzen Bilder und zu sichten, zu bekommen und dann eine Geschichte dazu? Oder ging das umgekehrt? War das mal so, mal so?
Man muss es ein bisschen realistischer halten. Der Anregungspart kam vom Verlag selbst. Ich will wirklich nur ganz kurz ausholen.
Der Bonn Buchverlag?
Der Bonn Buchverlag. Als gestandener Musiker wurde ich da nämlich angesprochen, ob ich nicht mal die Geschichte der Bonner Bands erzählen möchte dort.
Okay, so kam es.
Ja, so fing das alles an. Und da gab es aber einen Kollegen, der dann sehr archivarisch schon unterwegs und der sehr viel mehr Daten hatte. Und da guckte ich dann ein bisschen mit müdem Blick, was machte der Bassist von der Band 1963, als er 1964 in diese Gruppe wechselte. War jetzt nicht so aufregend für mich. Ich wollte eigentlich lieber die großen Geschichten erzählen, wie bei Musik Paulus die ersten Gitarren gekauft wurden. Und da guckte mich der Verleger an und sagte, wisst ihr was, dann trennen wir euch beide. Und du, Volkmar, machst doch jetzt am besten mal ein Buch über Beul. Und so bin ich da reingerutscht und diese Beul-Buchgeschichte ist in sozusagen einer großen Schiene. Es gibt schon historisches Bonn, es gibt auch schon historisches Godesberg, es gibt also schon Bücher, die etwas vorgegeben haben, wie es gehen soll. Und in diese, nicht gerade vorgefertigt, aber in diese Formenwelt bin ich dann hineingekommen. Ich wusste also schon ungefähr, so und so viele Bilder sollen es sein, so und so viel Text soll es sein. Da hatte ich also schon mal eine klare Vorgabe. Und dann kam aber meine Freiheit. Und dann konnte ich ja anfangen, Bilder zu suchen, Texte zu entwerfen, Geschichte.
Also ich weiß noch so viel, meine erste Adresse wäre wahrscheinlich das Heimatmuseum in Beul. Aber ich weiß nicht, wie hast du angefangen?
Ich gebe zu, ich habe noch näher angefangen. Ich wohne ja in Beul, im Heimatmuseum ist nicht weit weg. Aber ich habe noch näher angefangen. Ich habe bei den Nachbarn Zettel eingeworfen. Okay. Ne? Und dachte, das wäre ganz clever, mal an Bilder ranzukommen, die noch nie einer gesehen hat. Hat nicht jeder einen Schuhkarton mit alten Bildern irgendwo im Regal stehen oder unterm Bett stehen oder liegen? Da ich auch schon etwas leicht fortgeschrittenen Alter bin und auch jede Menge andere Pensionäre und Rentner kenne, die auch viel Zeit haben, sowas da mal zu sichten, dachte ich, da kriege ich bestimmt eine Flut von Bildern. Aber siehe da, viele waren es nicht. Und es waren auch vor allem nicht sehr gute. Die meisten Privatbilder, wer kennt es nicht, wenn man so aus den 60ern, 70ern noch so alte Bilder mal rausholt, die verblassen, die Farben werden so rotstichig, sind auch damals schon nicht gut aufgenommen und in der Regel ist es eben Tante Bertha mit Sohn sonst was vor dem Lokal und das Lokal an sich ist gar nicht so scharf abgebildet, wie man es gerne als Beul-Motiv dann hätte. Das war etwas ernüchternd. Dann bin ich an meine eigenen Familienbilder rangegangen, wo ich auch eigentlich spontan dachte, Mensch, da habe ich doch so viele Bilder, ich und meine Kindheit und meine Familie dort in Beul. Ja, war dann auch mehr, mein Bruder und ich vor dem Kindergarten. Denn der Kindergarten war kaum zu erkennen. Die Schwestern vor der Kirche, die Schwestern mit Kleinen waren gut abgebildet, aber dass das die Josefkirche war, ist dann doch schwieriger zu wissen. Ja, und dann stieg ich ein in den Kontakt mit den Archiven, Heimatmuseum, Oberkassel gibt es einen Heimatverein und so weiter. Die habe ich dann alle kennengelernt und die waren Gott sei Dank sehr kooperativ, habe Stadtarchiv kennengelernt, dort auch alle diese Leute. Und ja, da sind Welten, klingt ein bisschen dramatisch, aber die sind wirklich untergegangen, die sind verloren. Aber auf der anderen Seite, und das ist dann auch wieder ganz spannend, es gibt schon Splitter, Teile, die man sehr gut noch erkennt. Also wenn man die Bilder vom Beuler Platz sieht, dann erkennt man schon, was das früher war und was er in der Zwischenzeit war und was er heute ist. Wo kommt eigentlich der Name Beul her, Sven? Und müssen wir hier mal einmal geklärt haben. viele gucken immer, wo kommt denn Beul her? Es ist ein leicht hügeliges Land. Es gibt einige Gebiete, die Hochwasser typischerweise betroffen sind. Und es gibt einige Erhöhungen, die sind immer Gott sei Dank dann auch hochwasserfreier. Und auf diesen leichten Erhöhungen wurden dann auch irgendwann die ersten Sachen gebaut. Und wie sagt der Rheinlander, das ist ob der Beul, auf der Beule. Und dazwischen den Beulen gibt es eben die alten Gruben, die alten Rinnen der alten Rheinarme und so. Und da drückt bei Hochwasser dann relativ schnell das Grundwasser hoch. Dann kommt die schmutzige graue Muchewasser oder das Jodorf steht unter Wasser und sowas. Dann passieren diese Dinge dort. Nee, Beul ist ein leicht hügeliges, beuliges Land. Und dazwischen konnte und floss gerne immer wieder mal der Rhein. Es war wirklich aufregend zu sehen, dass viele dieser Bilder, die ich dann so gefunden habe, extrem scharf sind. Es gibt ja eine Kultur der Schwarz-Weiß-Fotografie in den 20ern, 30ern, die ja wirklich unfassbar technisch hochqualitativ war. Und ich kann mir schon vorstellen, dass sie früher auch aus dem Flugzeug da immer viele Aufnahmen gemacht haben und so, weil ihre Kameras eben eine extrem hohe Auflösung hatten. Die haben sie nicht in Pixel gemessen oder sonst was, sie haben einfach nur gesagt, das Bild ist scharf. Mhm. Das Bild ist scharf. Und wenn man da heute so ranzoomt und dann so mit der Lupe guckt oder eben auf dem Computer bei der Betrachtung und sich das ansieht, dann sieht man wirklich die Menschen, wie sie in ihren Sachen dort stehen. Ich müsste dir jetzt glatt mal, ich sehe doch schon gerade, du hast Brückenbilder.
Ja, das finde ich total faszinierend.
Wenn du zum Beispiel bei dem Brückenbild rechts kannst du ranzoomen auf die Menschen, die da so gelangweilt da unten stehen. Ja. Da sieht man so den klassischen Boiler, in Hück nix zu don, morgen nix zu don.
Ja. Also es gibt Bilder, die ich mit meinem Smartphone mache, die sind nicht so scharf wie das, was du hier in deinen Büchern hast.
Unglaublich,
aber,
ne?
Mhm. Aber wenn die Schärfe, die Optik ist das eine, aber hier überhaupt, das ist das große Brückenportal auf Boilerseite um 1900. Und das finde ich ja, das gibt es natürlich lange nicht
mehr. Es war angelehnt an den Bonner Münster, sollte so ein bisschen daran erinnern. Die Diskussion war sowieso, warum hat Bonn überhaupt eine Brücke? Bonn war eine Stadt von 45.000 Einwohnern, Beul war nix, war also ja wirklich nur eine Konglomerat, Ansammlung von kleinen Ortschaften, um nicht zu sagen winzigen Flecken und Dörfern. Warum da eine Rheinbrücke? Mhm. Das war schon ein bisschen hin und her, aber dann wollten die Leute das unbedingt und wollten das Hinterland jeweils angebunden haben und dann hat man die Finanzierung irgendwie geklärt dort. Dann haben sie eine der schönsten Brücken weit und breit dort hochgezogen. Es war wirklich eine schöne Brücke, auch bautechnisch hervorragend, überall gelobt, musste aber bezahlt werden. Und deswegen mussten diese Türme her, weil da stehen Leute und jedes Mal, wenn einer rüberging, halt, das kostet 2 Pfennig. Mhm. Da wurde ein Brückenzoll eingeklagt, eingefordert und der wurde auch bezahlt, auch von Kindern, von Erwachsenen, sonst was. Und jeder musste den bezahlen. Erst irgendwann in den 30ern wird das aufgehoben. Die Brücke musste finanziert werden.
Aber was das hermacht optisch, das ist so ein bisschen, als wenn man ein Schloss betritt.
Ja, ja. Und kommen wir zurück zu den Fotos. Damals war so eine Aufnahme teuer. Heute beim Smartphone kostet ja nichts. Ja. Aber dann die späteren Kleinbildfilme waren auch bezahlbar. Damals war eine Fotoplatte ein Vermögen wert. Und da hat man sehr genau hingeguckt, wann man da den Auslöser drückte. Das heißt, man hat sehr genau das Bild komponiert, genau zurechtgerückt. Da ist auch bei diesem Brückenbild, da ist keine Spitze oben abgeschnitten.
Nee,
ist da ist nichts. Das ist wirklich gemalt. Das ist komponiert. Das ist auf einem großen Stativ ein großes Fotoapparatwesen aufgebaut und dann die teure Fotoplatte belichtet.
Also sehr, sehr faszinierend. Dann sehe ich weiter hinten im Buch hier, das ist von irgendwie eine Zeit vor 1886, da gab es schon Fährverkehr, ne?
Naja, das ist die alte Fähre überhaupt. Die Gier Pont heißt sie eigentlich so schön. Das war die Verbindung, die Bonn mit dem Beulerland verbunden hatte. Beul als Stadtname ist da noch gar nicht so da, sondern da gibt es Kommbahn, da gibt es Villig und Geislerbahn, eigentlich so die großen Zentren. Damals war die Beulerwelt sowieso noch in den nördlichen Bereich und in den südlichen Bereich geteilt. Die heutige Friedrich-Breuer-Straße, dann Friedrichstraße, war eine große Ortsgrenze und zwar zwischen großen Regionen, zwischen Kölner auf der Kölner Seite und dann im bergischen Koblenzer Land zur südlichen Seite. Und irgendwie war aber schon Interesse daran, dass man da irgendwie immer wieder rüberkam. Es gab noch keine Motoren, mit dem Ruder rüber zu rudern, da wäre auch ein bisschen schwierig gewesen. Was hat man sich einfallen lassen? Man hat in der Mitte des Stroms ein großes Kabel festgemacht und die Strömung treibt dann das Schiff immer von der einen Seite zur anderen Seite. Mhm. Genial, kostet kein Benzin, fährt immer. Ne, und solange der Rhein fließt, geht auch die Fähre gut. Hatte ein paar Nachteile. Wenn man gerade die Fähre auf der anderen Seite sah, hatte man wieder Zeit. Also man konnte nicht beliebig einfach mal schnell wieder rüber.
Das geht und heute ein bisschen schneller.
Wenn man abends, wenn es dunkel wurde, kam, hatte man Zeit bis morgen früh. Wenn, was damals noch häufiger vorkam, der Rhein Eis hatte, dann war sowieso 2 Wochen Ruhe.
Ja.
Alles diese Schwierigkeiten wollte man vermeiden und deswegen wollte man eine Brücke haben. Und ich glaube, mit diesem Brückenbau beginnt so der eigentliche Zäsurtermin, den man heute sehen könnte, mit dem, was wir heute so Beul nennen.
Aber auch hier wieder, man sieht das ganz scharf, die Menschen auf der Fähre, ein Pferdegespann.
1890.
Also Wahnsinn. Die Seite davor, ein riesiger Bau. Bahnhofhotel steht noch.
Der steht bis heute.
Ehrlich?
Ja, der steht bis heute. Wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, leicht links, diagonal, ist Hotel Wilkens. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was sich da jetzt im Moment damit tut. Ich glaube, es ist einfach zu, aber es ist über viele Traditionen und Generationen dort geführt worden von Wilkens mit Restaurant unten. Der Bau als solcher, etwas von Stuck und Dekorationen befreit, steht bis heute. Aber der rechts zum Beispiel, und das ist dann auch so sensationell, da müsste man jetzt wirklich ein Vergleichsbild haben, der rechts, der Bau ist komplett, der ist relativ nah an der Brücke, komplett im Bombenkrieg untergegangen und den gibt es überhaupt nicht mehr.
Hotel zur Wacht am Rhein. Wir könnten jetzt über jedes Bild reden, wollen wir jetzt an der Stelle gar nicht machen.
Auch schade.
Es gibt zu jedem Bild einen kleinen Text, eine historische Aufarbeitung.
Frag mich mal, ob das leicht war. Also es war so, die Bilder war das große erste Projekt, überhaupt die Bilder zu finden, dann zuzuordnen. Da muss man auch noch ein bisschen klären, darf ich sie drucken, gibst du sie her, gibt es irgendwelche juristischen Auflagen und so. Ne? Aber sagen wir mal, man hat das alles geklärt, dann sitzt man dann vor einem Stapel, dann wollte der Verlag noch ein bisschen mitreden, dann wollen hier noch da mitreden, dann siebt man aus, sagen wir mal, 200 Bildern 150 raus, nein, sind immer noch 20 zu viel, wie lang soll das Buch denn werden? Und dann hat man seine 130 Bilder. So. Und dann merkt man aber, dass schon viele Motive drin sind, auch ich als toi 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 gestandener Beuler, in Beul geboren und sonst was, kenne jetzt auch nicht jede Ecke. Mhm. Da muss man schon mal suchen, wo war das genau, was bedeutet das? Und dann mit dem Hafen, wann genau wurde der gebaut, wann wurden da die Eisenbahnen, dann habe ich die Eisenbahnfachleute mittlerweile kennengelernt, die sehr genau und akribisch nachverfolgt haben, vom Bahnhöfchen aus nach Waldbröl und Asbach, was für ein Verkehr fuhr da, wann war welcher Bahnhof mit welchem Zug bestückt. Also so einen kleinen Text, es sind dann immer 500 Zeichen, heißt es da im Fachjargon, mach mal 500 Zeichen. Das ist schon ein Klippengebiet, dass man da die richtigen Fakten an der richtigen Stelle reinbringt, auch die notwendigsten und die wichtigsten und die schönsten. Und dann bitte nicht zu viel Fehler reinbaut.
Und dann geht das Buch in den Handel. Der erste kauft es. Es ist der Nachbar von schräg gegenüber und kommt beim nächsten. Volkmar, hör mal, das war nicht 1825. Das war 10 Jahre später, oder? Also das ist ja, gibt es doch bestimmt auch die Leute, die sagen, na, das stimmt aber nicht so ganz. Oder?
Bis heute, es ist jetzt gerade 10 Tage auf dem Markt, ne? Aber bis heute, ich habe es so gefürchtet, ist noch keiner gekommen.
Oh, Gott sei Dank. Ja, weil es keiner besser weiß.
Noch weiß es keiner besser. Das Einzige, was schon kommt, ist, warum von dem nur so wenig? Warum nicht hier mehr? Das war doch eine Chance, hier noch was zu machen. Und da, also komm, ich kann ein paar Sachen aufzählen. Es gab eine kleine, aber sehr vertraute, für den Beuler vertraute Fähre von Gronau, also von Bonn-Gronau rüber nach Limperich, zum Müllestump dort. Ich habe wunderbare Bilder und die ist auch ganz wichtig gewesen. Hat nicht mehr gereicht. Mhm. Es gab eine Synagoge in Beul, auch mit eigener Geschichte und schönen Bildern. Ist auch nicht mehr drin. Wir mussten irgendwie St. Josef ein bisschen mehr priorisieren.
Also es gibt noch Material. Es ist ein spannender Einblick. Man muss sich das aber wirklich mal in Ruhe
bitte
irgendwo
in
hinsetzen,
Ruhe.
Gucken, auf die Details achten, die man jetzt beim ersten Mal vielleicht gar nicht wahrnimmt und dazu ein bisschen Geschichte lesen, ein bisschen Historie schnuppern. Ganz tolles Buch von Volkmar Kramers, Historisches Beul, alte Ansichten von der Schelsig im Bonn Buchverlag. Jetzt kommt der Spruch, kann man überall kaufen, wo es Bücher gibt, oder?
Eigentlich. Speziell im Beul. Die Bonner tun sich schwer. Die großen Bonner Buchläden.
Ja, da kommt dieses schwer. Konkurrenzdenken.
Ja, da kommt das schon. Ja, und die sagen auch, was kommen die Beuler nach Bonn, um Bücher zu kaufen? Da wird plötzlich dann ganz scharf getrennt. Aber der gut sortierte Beuler-Buchhandel hat es natürlich. Und natürlich, die Welt ist längst verändert. Man kann es bestellen, man kann es ordern und es kommt relativ zügig und schnell.
Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Grüße an den Emons Verlag und vielen Dank, dass ihr uns ein paar Exemplare geschickt habt, um sie an euch weiterzugeben. Es geht um Mark Foltenhauer. Es geht um Die Nacht des Blutadlers. Es ist ein Kriminalroman, der sich um ein Familiengeheimnis dreht. Der Protagonist ist Andreas Auer. Der reist nach Gotland in Schweden. Das ist seine Heimat. Da ist er aufgewachsen. Es wird für Andreas eine Reise, die er so nicht geplant hatte. Denn wie es der Plot will, stößt Andreas auf einen Mordfall. Der liegt schon einige Jahrzehnte zurück. Eine sechsköpfige Familie wurde damals ermordet. Der Fall ist noch immer nicht nach so langer Zeit aufgeklärt. Und die Sache ist, und das holt diesen Fall, diese Geschichte in die Gegenwart. Ein Familienmitglied hat das damals überlebt. Damals noch ein Kind. Wir rechnen also hoch, mittlerweile erwachsen. Und verdammt, es wäre doch möglich, dass der Täter da draußen im finsteren Schweden auf seine Gelegenheit wartet, auch das letzte Familienmitglied zu töten. Man ahnt schon, was Andreas für eine Rolle spielen könnte. Skandinavische Krimis wecken ja immer sofort eine bestimmte Erwartungshaltung. Dunkel, düstere Szenerie, so mystische Atmosphäre. Und nur damit ihr mal einen kurzen Eindruck bekommt, wie Mark Woltenhauer schreibt, hier ein kurzer Auszug. Vielleicht wäre es besser, wenn jetzt keine ganz kleinen Kinder zuhören würden. Also ich lese mal ein ganz kleines Stück aus dem Buch. Vor Andreas tauchten unheimliche Gestalten auf, von denen er lediglich die Umrisse erkannte. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Er drehte sich um, stolperte und fiel bäuchlings in eine klebrige, rötlich-braune Pfütze. Als er sich erhob, sah er zwei riesige, mit ausgebreiteten Schwingen auf dem Bett liegende Vögel. Er konnte sie deutlich erkennen, denn sie waren weiß wie Schnee. Er beobachtete, wie sie mit den Flügeln schlugen, ohne davonfliegen zu können. Das Geräusch ihrer flatternden Schwingen wurde leiser und erstarb schließlich. Ein weiterer Blitz erhellte für den Bruchteil einer Sekunde erneut die Szenerie. Die beiden weißen Adler badeten in einer riesigen Blutlache. Andreas bemerkte, dass ihre Flügel viel zu kurz waren, um damit fliegen zu können. Ein merkwürdiges Detail erregte seine Aufmerksamkeit. Die Vögel hatten keine Schnäbel, sondern menschliche Gesichter. Das eine war verschwommen und nicht zu erkennen. Das andere konnte er trotz des tiefen Lochs in der Stirn identifizieren. Oh, die Nacht des Blutadlers. Mittlerweile ist das Band 3 rund um den Kommissar Andreas Auer. Davor sind noch erschienen »Das Licht in dir ist Dunkelheit« und »Wer hat Heidi getötet?« Und Autor Mark Woltenhauer inszeniert seine Geschichten gerne an abgelegenen Orten. Seien es abgeschiedene Bergdörfer wie in Band 1 und 2 oder wie im Band 3 jetzt eben eine Insel in der Ostsee. Ihr bekommt mehrere Handlungsstränge. Es gibt Zeitsprünge unter anderem in die 70er Jahre und ihr werdet konfrontiert mit der nordischen Mythologie. Es geht um Wikinger und deren Rituale und ich möchte nicht zu viel verraten, aber der Begriff Blutadler spielt da eine Rolle. Es geht auch kurz mal in die 40er Jahre, in die Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Also das ist schon eine Story, die weite Kreise zieht, spannend ist, Atmosphäre aufbaut und daher meine Empfehlung für die Nacht des Blutadlers. Und wenn ihr mir eine E-Mail schreibt mit dem Betreff Blutadler, dann habt ihr die Chance, ein Exemplar von mir zu bekommen. Die Mailadresse steht im Text zu dieser Folge. Und damit soll es das dann wieder gewesen sein. Ich hoffe, es war was dabei, wo ihr sagt, hey, klingt gut, könnte was für mich sein. Versprochen, auf die nächste Folge müsst ihr nicht ganz so lange warten. Und ich kann schon ankündigen, in der nächsten Folge wird es ein Interview mit Oliver Masucci geben. Wir sprechen über seine Biografie Träumertänzer. Bis dahin, ich bin Sven Javorek. Danke fürs Reinschalten.
Wer nicht hören will, kann lesen.